In der heutigen Leselust bringen wir den sechsten Teil aus dem Erzählzyklus Dubliner des irischen Schriftstellers James Joyce, herausgegeben 2012 als Hörbuch im Zürcher Sinus Verlag unter der Regie von Albert Bollinger. Zu Beginn führen wir die Erzählung unter dem Titel Efeutag im Sitzungszimmer fort. Am Efeutag zu Ehren des verstorbenen Politikers Charles Stuart Parnell sitzen verschiedene Wahlkampfhelfer in einem Wahlbüro, beklagen die schlechte Situation im Land, diskutieren über Politik und trinken. Der erste Teil der Geschichte »Eine Mutter« erzählt von der ehrgeizigen Mrs. Tierney, die versucht, ihrer Tochter Kathleen eine erfolgreiche Musikerkarriere zu ermöglichen und ihr eine professionelle Ausbildung finanziert. Bevor Kathleen jedoch ihren ersten großen Auftritt absolvieren soll, kommt es zu einem Konflikt. Sprecher sind Stefan Kaminski und Dagmar Manzel.
Ein Mann, der aussah wie ein armer Geistlicher oder ein armer Schauspieler, erschien in der Türöffnung. Seine schwarzen Kleider waren eng zugeknöpft auf seinem kleinen Körper, und es war unmöglich zu sagen, ob er den Kragen eines Geistlichen trug oder den eines Laien, weil der Kragen seines schäbigen Gehrocks, dessen blanke Knöpfe das Kerzenlicht spiegelten, um seinen Hals hochgeschlagen war. Er trug einen runden Hut aus festem, schwarzem Filz. Sein Gesicht, das vor Regentropfen glänzte, hatte das Aussehen von feuchtem, gelbem Käse, bis auf zwei rosige Stellen, welche die Backenknochen andeuteten. Er öffnete seinen sehr breiten Mund plötzlich, um Enttäuschung laut werden zu lassen, und gleichzeitig öffnete er seine sehr hellen blauen Augen weit, um Freude und Überraschung auszudrücken.
»Oh, Pater Keon«, sagte Mr. Henshee und sprang von seinem Stuhl auf. »Sind Sie das? Herein!«
»Oh nein, nein, nein«, sagte Pater Keon hastig und spitzte die Lippen, als redete er mit einem Kind.
»Wollen Sie nicht hereinkommen und sich setzen?«
»Nein, nein, nein«, sagte Pater Keon mit einer verhaltenen, nachsichtigen, samtenen Stimme. »Lassen Sie sich doch nicht stören von mir. Ich suche nur Mr. Fanning.«
»Er ist drüben, im Black Eagle«, sagte Mr. Henshee. »Aber wollen Sie nicht hereinkommen und sich eine Minute setzen?«
»Nein, nein, danke. Es war nur eine kleine geschäftliche Angelegenheit«, sagte Pater Keon. »Wirklich, vielen Dank.« Er zog sich vom Türeingang zurück. Und Mr. Henshee packte einen Kerzenständer und ging zur Tür, um ihm die Treppe hinunterzuleuchten. »Oh, bitte, keine Umstände.«
»Nein, aber die Treppe ist so dunkel.«
»Nein, nein, ich kann schon sehen. Vielen Dank, wirklich.«
»Geht es jetzt?«
»Bestens. Danke, danke.« Mr. Henshee kam mit dem Kerzenständer zurück und stellte ihn auf den Tisch. Er setzte sich wieder ans Feuer. Ein paar Augenblicke lang herrschte Stille. »Sag mal, John«, sagte Mr. O'Connor und zündete sich mit einem weiteren Kärtchen seine Zigarette an.
»Hm? Was genau ist er eigentlich?«
»Frag mich was Leichteres«, sagte Mr. Henshee.
»Fanning und der scheinen ziemlich eng zu sein. Sie sind oft in Cavernacks zusammen. Ist er überhaupt ein Priester?«
»Hm, ja, ich glaube schon. Ich glaube, er ist, was man ein schwarzes Schaf nennt. Es gibt Gott sei Dank nicht viele davon. Aber wir haben ein paar. Er ist irgendwie ein unglücklicher Mensch.«
»Und wie kommt er über die Runden?« fragte Mr. O'Connor.
»Das ist ein weiteres Geheimnis.«
»Gehört er zu irgendeiner Pfarrei oder Kirche oder Einrichtung oder...«
»Nein«, sagte Mr. Henshee. »Ich glaube, er segelt unter eigener Flagge. Gott verzeih mir«, fügte er hinzu. »Aber ich dachte, er wäre das Dutzend Stout.«
»Besteht denn Hoffnung, auf irgendwas zu trinken?« fragte Mr. O'Connor.
»Ich bin auch ausgetrocknet«, sagte der alte Mann.
»Ich habe den kleinen Stiefelputzer dreimal gebeten, ob er ein Dutzend Stout draufschicken könnte. Ich habe ihn jetzt wieder gefragt, aber er lehnte in Hemdsärmeln an der Theke und war schwer am Palavern mit Alderman Cowley.«
»Warum hast du ihn nicht erinnert?« sagte Mr. O'Connor.
»Also ich konnte ja nicht hingehen, während er mit Alderman Cowley redete. Ich habe einfach gewartet, bis er meinen Blick sah und sagte, wegen dieser Kleinigkeit, über die wir gesprochen haben, das geht in Ordnung, Mr. H., sagte er. Tja, freilich, der kleine Däumling hat's bestimmt ganz vergessen.«
»Da wird irgendwas ausgehandelt bei denen«, sagte Mr. O'Connor nachdenklich. Ich hab die drei gestern an der Ecke Suffolk Street gesehen, wie sie's furchtbar wichtig hatten.
Ich glaube, ich kenn das Spielchen, das sie treiben, sagte Mr. Henshee. Man muss den Stadtvätern Geld schulden heutzutage, wenn man Bürgermeister werden will. Dann machen sie einen zum Bürgermeister. Bei Gott, ich denk selber ernsthaft drüber nach, ein Stadtvater zu werden. Was meinen Sie? Käme ich dafür in Frage?
Mr. O'Connor lachte.
Was die Schulden angeht?
Aus dem Menschenhaus fahren, sagte Mr. Henshee. Mit all meinen Läusen im Pelz, mit Jack hier hinter mir in gepuderter Perücke, was?
Und mich machst du zu deinem Privatsekretär, John.
Ja, und Father Keon mache ich zu meinem Hauskaplan. Wir machen eine Familienfeier.
Ehrlich, Mr. Henshee, sagte der alte Mann. Sie hätten mehr Stil als mancher von denen. Ich hab mal mit dem alten Keegan gesprochen, dem Pförtner. Und wie gefällt dir dein neuer Herr, Pat, sag ich zu ihm. Du hast nicht viel Unterhaltung jetzt, sag ich. Unterhaltung, sagt er, der könnt vom Geruch eines Putzlappens leben. Und wissen Sie, was er mir erzählt hat? Also ich schwör bei Gott, ich hab's ihm nicht geglaubt.
Was?
Was?
Fragten Mr. Henshee und Mr. O'Connor.
Er hat mir erzählt, was hältst du von einem Bürgermeister von Dublin, der sich ein Pfund Kotelett zum Dinner holen lässt? Gehobene Lebensart, was? Sagt er. Ach je, sag ich. Ein Pfund Kotelett, sagt er, kommt ins Menschenhaus. Ach je, sag ich. Was sind das für Leute heutzutage?
In diesem Moment klopfte es an der Tür und ein Junge streckte den Kopf herein.
Was gibt's?
Sagte der alte Mann.
Vom Black Eagle,
sagte der Junge, der seitwärts hereinkam und stellte einen Korb, der das Geräusch rüttelnder Flaschen von sich gab, auf dem Boden ab. Der alte Mann half dem Jungen, die Flaschen vom Korb auf den Tisch zu laden und zählte sie ab. Nach dem Abladen hängte der Junge seinen Korb über den Arm und fragte,
»Noch Flaschen?«
»Was für Flaschen?«
sagte der alte Mann.
»Lässt du sie uns nicht erst trinken?«
sagte Mr. Henshee.
»Ich sollte nach Flaschen fragen.«
»Komm morgen wieder«,
sagte der alte Mann.
»Ihr Jungen«, sagte Mr. Henshee, »sei so gut und lauf zu O'Farrells rüber und bitt ihn, dass er uns einen Korkenzieher leiht. Sag für Mr. Henshee, sag ihm, wir brauchen ihn keine Minute. Lass den Korb da.«
Der Junge ging hinaus und Mr. Henshee fing an, sich fröhlich die Hände zu reiben. Dabei sagte er,
»Na schön, so übel ist er gar nicht. Jedenfalls kann man sich auf sein Wort verlassen.«
»Es gibt keine Gläser«,
sagte der alte Mann.
»Oh, mach dir nichts draus, Jack«,
sagte Mr. Henshee.
»Es hat schon manch ein anständiger Mann vor uns aus der Flasche getrunken.«
»Jedenfalls besser als nichts«, sagte Mr. O'Connor.
»Er ist kein übler Kerl«, sagte Mr. Henshee. »Nur, dass Fanning ihn so an der Kandare hat. Er meint es gut, wisst ihr, nach Kesselflickerart.«
Der Junge kam mit dem Korkenzieher zurück. Der alte Mann öffnete drei Flaschen und gab den Korkenzieher zurück, als Mr. Henshee zu dem Jungen sagte,
»Möchtest du was trinken, Junge?«
»Ja, gern, Sir«,
sagte der Junge. Der alte Mann öffnete missmutig eine weitere Flasche und gab sie dem Jungen.
»Wie alt bist du?«
fragte er.
17,
sagte der Junge. Da der alte Mann nichts weiter sagte, nahm der Junge die Flasche, sagte
»Auf Ihr Wohl, Sir«
zu Mr. Henshee, trank den Inhalt, stellte die Flasche auf den Tisch zurück und wischte sich den Mund am Ärmel ab. Dann nahm er den Korkenzieher und ging seitwärts zur Tür hinaus, wobei er etwas wie einen Gruß murmelte.
»So fängt's an«,
sagte der alte Mann.
»Der Anfang vom Ende«,
sagte Mr. Henshee. Der alte Mann verteilte die drei Flaschen, die er geöffnet hatte, und die drei Männer tranken gleichzeitig daraus. Nachdem sie getrunken hatten, stellte jeder seine Flasche in Reichweite auf das Kaminsims und holte ausgiebig und zufrieden Luft.
»Also ich hab ordentliche Arbeit geleistet heute«,
sagte Mr. Henshee nach einer Weile.
»Tatsächlich, John?«
»Ja. Ich hab ihm ein oder zwei sichere Stimmen in Dawson Street besorgt. Crofton und ich. Unter uns. Wisst ihr, Crofton Natürlich ist er ein anständiger Kerl, aber er taugt einfach nicht als Wahlhelfer. Er ist stumm wie ein Fisch. Er steht da und schaut die Leute an, während ich das Gespräch führe.
Hier traten zwei Männer ins Zimmer. Einer war ein sehr dicker Mann, dessen blaue Serge-Kleider in der Gefahr zu schweben schienen, ihm von seiner abschüssigen Gestalt zu fallen. Er hatte ein großes Gesicht, das im Ausdruck an einen jungen Ochsen erinnerte, blaue Augen mit einem starren Blick und einen grau werdenden Schnauzbart. Der andere Mann, der viel jünger und schmächtiger gebaut war, hatte ein schmales, glatt rasiertes Gesicht. Er trug einen sehr hohen Doppelkragen und einen breitkrempigen Bowlerhut.
»Hallo, Crofton«, sagte Mr. Henshey zu dem dicken Mann, »wenn man den Teufel nennt.«
»Wo ist das Gesöff her?«, fragte der junge Mann. »Hat die Kuh gekalbt?«
»Oh, natürlich. Lyons sieht als erstes die Getränke«,
sagte Mr. O'Connor lachend.
»Macht ihr Burschen so Werbung?«, sagte Mr. Lyons. »Und Crofton und ich sind draußen im Regen und Kälte auf Stimmenfang?«
»Also hol dich der Teufel«, sagte Mr. Henshey. »Ich würde in 5 Minuten mehr Stimmen auftreiben als ihr beide in einer Woche.«
»Machen Sie 2 Flaschen Stout auf, Jack«,
sagte Mr. O'Connor.
»Wie denn?«,
fragte der alte Mann.
»Wenn kein Korkenzieher da ist.«
Wartet mal,
sagte Mr. Henshey und stand schnell auf.
»Habt ihr diesen kleinen Trick schon mal gesehen?«
Er nahm 2 Flaschen vom Tisch, trug sie zum Feuer und legte sie auf den Kamineinsatz. Dann setzte er sich wieder beim Feuer nieder und nahm noch einen Schluck aus seiner Flasche. Mr. Lyons setzte sich auf die Tischkante, schob seinen Hut in den Nacken und ließ die Beine baumeln.
»Was ist meine Flasche?«,
fragte er.
»Das Kerlchen da«,
sagte Mr. Henshey. Mr. Crofton setzte sich auf eine Kiste und schaute starr auf die andere Flasche am Kamineinsatz. Er schwieg aus 2 Gründen. Der erste Grund, der für sich schon ausreichte, war, dass er nichts zu sagen hatte. Der zweite Grund, dass er seine Gefährten für nicht ebenbürtig hielt. Er war Wahlhelfer für Wilkins, den Konservativen, gewesen. Aber als die Konservativen ihren Kandidaten zurückgezogen hatten, sich für das kleinere Übel entschieden und den Kandidaten der Nationalen unterstützten, war er angeheuert worden, um für Mr. Tierney zu arbeiten. Nach ein paar Minuten war ein pflichtschuldiges zu hören, als der Korken aus Mr. Lyons Flasche flog. Mr. Lyons sprang vom Tisch, ging zum Feuer, nahm seine Flasche und trug sie zum Tisch zurück.
»Ich hab Ihnen gerade erzählt, Crofton«, sagte Mr. Henshey, »dass wir heute ordentlich Stimmen gekriegt haben.«
»Wen habt ihr denn bekommen?«, fragte Mr. Lyons.
»Also das zunächst mal Parks und zweitens Atkinson und dann Ward aus der Dawson Street. Feiner alter Kerl übrigens, ein echter alter Stutzer, alter Konservativer. Aber ist Ihr Kandidat nicht Nationalist?«, sagte er. »Er ist ein geachteter Mann«, sagte ich. »Er ist für alles, was diesem Land nützen wird. Er ist ein großer Steuerzahler«, sagte ich. »Er hat ausgedehnten Hausbesitz in der Stadt und 3 Niederlassungen. Und ist es nicht in seinem eigenen Interesse, die Steuern niedrig zu halten? Er ist ein prominenter und geachteter Bürger«, sagte ich, »und ein Poor Law Guardian, und er gehört keiner Partei an, gut, schlecht oder neutral.« »So muss man mit denen reden.«
»Und was ist mit der Ansprache für den König?«,
sagte Mr. Lyons, nachdem er getrunken und mit den Lippen geschnalzt hatte.
»Jetzt hört mir mal zu«, sagte Mr. Henshey. »Was wir in diesem Land brauchen, ist, wie ich dem alten Ward gesagt habe, Kapital. Dass der König hierher kommt, bedeutet, dass Geld in dieses Land fließt. Die Bürger von Dublin werden davon profitieren. Schaut euch all die Fabriken unten an den Kais an. Keine Aufträge. Schaut euch das Geld an, das ins Land käme, wenn wir nur die alten Industrien, die Mühlen, die Schiffswerften und Fabriken ankurbeln würden. Was wir brauchen, ist Kapital.«
»Aber schau mal, John«, sagte Mr. O'Connor, »warum sollten wir den König von England begrüßen? Hat nicht Parnell selbst...«
»Parnell«, sagte Mr. Henshey, »ist tot. Also ich sehe das so. Da ist dieser Bursche, der auf den Thron gekommen ist, nachdem ihn seine alte Mutter draußen gehalten hat, bis der Mann grau war. Er ist ein Mann von Welt und er meint es gut mit uns. Er ist ein echt feiner, anständiger Kerl, wenn ihr mich fragt. Lasst euch da nichts aufschwatzen. Er sagt sich einfach, die Alte hat diese wilden Iren nie besucht. Jesus Christus, ich geh selber und schau sie mir mal an. Und sollen wir den Mann beleidigen, wenn er einen freundschaftlichen Besuch hier macht? Was? Stimmt's nicht, Crofton?
Mr. Crofton nickte mit dem Kopf.
Aber schließlich, sagte Mr. Lyons streitlustig, wissen Sie, das Leben von König Edward ist nicht sehr...
Lass die Vergangenheit ruhen, sagte Mr. Henchy. Ich persönlich bewundere den Mann. Er ist ein ganz normaler Mensch, wie ihr und ich. Er trinkt gern sein Glas Grog und er treibt's ein bisschen wild vielleicht und er ist ein guter Sportsmann. Verdammt nochmal, können wir Iren denn nicht fair sein?
Das ist alles recht und schön, sagte Mr. Lyons. Aber schauen Sie mal den Fall Parnell an.
Du lieber Himmel, sagte Mr. Henchy. Was haben die beiden Fälle denn gemeinsam?
Was ich meine, sagte Mr. Lyons, ist, dass wir unsere Ideale haben. Warum sollten wir dann einen solchen Menschen willkommen heißen? Meinen Sie denn, dass Parnell nach dem, was er getan hat, der richtige Mann war, uns zu führen? Und warum sollten wir es dann für Edward den Siebten tun?
Das ist Parnells Jahrestag, sagte Mr. O'Connor. Da wollen wir doch kein böses Blut machen. Wir alle respektieren ihn jetzt, da er tot und von uns gegangen ist. Selbst die Konservativen,
fügte er an Mr. Crofton gewandt hinzu. Der saumselige Korken flog aus Mr. Croftons Flasche. Mr. Crofton stand von seiner Kiste auf und ging zum Feuer. Als er mit seiner Beute zurückkam, sagte er mit tiefer Stimme,
»Unsere Seite des Hauses respektiert ihn, weil er ein Gentleman war.«
»Da haben Sie recht, Crofton«, sagte Mr. Henchy heftig. »Er war der einzige Mann, der diesen Sack Flöhe hüten konnte. Kuscht, ihr Hunde! Legt euch, ihr Köter! So hat er sie behandelt!« »Herein, Joe! Herein!«
rief er, als er Mr. Hines in der Tür zu sehen bekam. Mr. Hines kam langsam herein.
»Mach noch eine Flasche Stout auf, Jack«, sagte Mr. Henchy. »Oh, ich hab vergessen, dass wir keinen Korkenzieher haben. Hier, gib mir eine rüber und ich leg sie ans Feuer.«
Der alte Mann gab ihm noch eine Flasche und er legte sie auf den Kamineinsatz.
»Setz dich, Joe«, sagte Mr. O'Connor. »Wir reden gerade vom Häuptling.«
»Jawohl, ja«,
sagte Mr. Henchy. Mr. Hines setzte sich auf die Tischkante neben Mr. Lyons, sagte aber nichts.
»Da ist jedenfalls einer von denen, die ihn nicht verleugnet haben. Bei Gott, das muss man ihnen lassen, Joe. Nein, bei Gott, sie sind ihm treu geblieben wie ein Mann.«
»Oh, Joe«, sagte Mr. O'Connor plötzlich, »trag uns das Ding vor, das du geschrieben hast. Erinnerst du dich? Hast du's im Kopf?«
»Oh ja«, sagte Mr. Henchy. »Lassen Sie's hören. Haben Sie das mal gehört, Crofton? Hören Sie sich's an. Großartig.«
»Los«, sagte Mr. O'Connor. »Feuer frei, Joe!«
Mr. Hines schien sich nicht sofort zu erinnern, auf was sie anspielten. Aber nachdem er eine Weile nachgedacht hatte, sagte er,
»Oh, das Ding, meinen Sie. Das ist aber jetzt schon alt.«
»Heraus damit, Mann«,
sagte Mr. O'Connor.
»Tss, tss«,
sagte Mr. Henchy.
»Los, Joe.«
Mr. Hines zögerte noch etwas. Dann nahm er in der eingetretenen Stille den Hut ab, legte ihn auf den Tisch und stand auf. Er schien das Stück in Gedanken durchzugehen. Nach einer ziemlich langen Pause kündigte er an,
»Der Tod Parnells, 6. Oktober 1891.«
Er räusperte sich ein oder zweimal und begann dann vorzutragen.
»Tot ist er, unser ungekrönter König tot. O Erin's Clark und Träne fließ, denn er liegt tot, den die verworfene Bande moderner Pharisäer meucheln ließ. Erschlagen liegt er von den feigen Hunden, die er aus Staub zum Ruhm erhoben. Und Erin's Hoffnung, Erin's Traum mit seines Königs Asche ist zerstoben. In Karte, Hütte oder in Palast, wo es auch lebt, das irisch Herz, da seines Glückes Schmied gefallen, ist es gebeugt von Gram und Schmerz. Er hätte Erin Ruhm erworben und glorreich Erins grüne Fahn entrollt und seinen Lenkern, Sängern, Kriegern hätt diese Welt Tribut gezollt. Er träumt, ach, leider war es nur ein Traum, von Freiheit nur. Doch als er strebte, Dies Idol zu fassen, trennt ihn Verrat von jenem Ziel, für das er lebte. O Schande über feige Frevlerhände, die ihren Herren schlugen oder küssten, um ihn der Priester Meute zu verraten, die Schmeichler erst sich jetzt als Feinde brüsten. Mög ewigliche Schande doch vertilgen Ruhm und Gedächtnis derer, die versuchten, den hehren Namen zu besudeln, von einem, dessen Stolz sie fluchten. Er fiel, wie Mächtige nur fallen, vornehm und furchtlos bis zum Ende. Der Tod hat ihn vereinigt nun mit Erins Helden der Legende. Kein Hader störe seinen letzten Schlaf. In Frieden ruhet er. Kein Menschenleid, kein hohes Ziel spornt ihn mehr an. Des Ruhmes Gipfel weckt nicht seinen Neid. Gelungen ist's euch, ihn zu stürzen. Doch wird sein Geist, o Irins Zuversicht, so wie ein Phönix aus der Asche steigen, wenn einmal jener Tag anbricht. Der Tag, der uns die Freiheit bringt. An diesem Tage, Irin, sonnenhell, heb den Pokal der Freud und fühl den einen Schmerz nur, die Erinnerung an Panel. Mr. Heinz setzte sich wieder auf den Tisch. Als er seinen Vortrag beendet hatte, herrschte Stille, gefolgt von heftigem Applaus. Selbst Mr. Lyons klatschte. Der Applaus hielt eine kleine Weile an. Als er verstummt war, tranken alle Zuhörer still aus ihren Flaschen. Der Korken flog aus Mr. Heinz' Flasche, aber Mr. Heinz blieb mit gerötetem Gesicht und barhäuptig am Tisch sitzen. Er schien die Aufforderung nicht gehört zu haben.
»Bravo, Joe«,
sagte Mr. O'Connor und zog sein Zigarettenpapier und dessen Tabaksbeutel heraus, um seine Gefühle besser zu verbergen.
»Was halten Sie davon, Crofton?«
rief Mr. Henchy.
»Ist das nicht schön? Was?«
Mr. Crofton sagte, es sei sehr schön gedichtet.
Eine Mutter. Mr. Houlihan, der stellvertretende Sekretär der RIABU-Gesellschaft, war fast einen Monat lang Hände und Hosentaschen voller schmutziger Zettel in Dublin herumgelaufen, um die Konzertreihe zu organisieren. Er hatte ein lahmes Bein und seine Freunde nannten ihn deshalb Hobby-Houlihan. Er war dauernd unterwegs, stand stundenlang an Straßenecken, um die Sache zu erörtern und machte sich Notizen. Aber zu guter Letzt war es Mrs. Carney, die alles organisierte. Miss Devlin war aus Trotz Mrs. Carney geworden. Sie war in einer erstklassigen Klosterschule erzogen worden, wo sie Französisch und Musik gelernt hatte. Da sie von natürlicher Blässe war und ein unbeugsames Verhalten an den Tag legte, hatte sie wenige Freundinnen in der Schule. Als sie ins heiratsfähige Alter kam, schickte man sie in viele Häuser, wo ihr Spiel und ihre Elfenbeinmanieren sehr bewundert wurden. Sie saß im frostigen Kreis ihrer Talente und wartete darauf, dass ein Freier es wagte und ihr ein glanzvolles Leben anbot. Aber die jungen Männer, die ihr begegneten, waren gewöhnlich. Und sie ließ ihnen keine Ermunterung zuteilwerden, sondern versuchte, ihre romantischen Sehnsüchte durch heimliches Verzehren großer Mengen Gelee-Konfekts zu stillen. Als es aber kritisch wurde und ihre Freundinnen anfingen, über sie zu spötteln, brachte sie sie zum Schweigen, indem sie Mr. Carney, einen Schuhfabrikanten, am Ormond Quay heiratete. Er war wesentlich älter als sie. Seine Konversation, die ernsthafter Natur war, fand zu gegebener Zeit in seinem großen, braunen Bart statt. Nach den ersten Jahren ihres Ehelebens erkannte Mrs. Carney, dass so ein Mann besser halten würde als ein Romantiker. Aber sie gab ihre eigenen romantischen Ideen nie auf. Er war nüchtern, sparsam und fromm. Er ging jeden ersten Freitag zur Kommunion, manchmal mit ihr, öfter allein. Aber sie ließen ihrer Religion nie nach und war ihm eine gute Ehefrau. Sobald sie bei einer Gesellschaft in einem fremden Haus nur ganz leise die Augenbraue hob, stand er auf, um sich zu verabschieden. Und wenn ihn sein Husten quälte, legte sie ihm das Eiderdaunenplumeau über die Füße und machte einen steifen Grog. Er seinerseits war ein Muster von einem Vater. Dadurch, dass er wöchentlich eine kleine Summe bei einer Gesellschaft einzahlte, stellte er für seine beiden Töchter eine Mitgift von 100 Pfund sicher, wenn sie das Alter von 24 Jahren erreichten. Die ältere Tochter Kathleen schickte er auf eine gute Klosterschule, wo sie Französisch und Musik lernte, und später zahlte er die Gebühren für die Akademie. Jedes Jahr im Monat Juli fand Mrs. Carney Gelegenheit, zu einer Freundin zu sagen: »Mein guter Mann schickt uns für ein paar Wochen nach Scarris.« Wenn es nicht Scarris war, dann war es Howth oder Greystones. Als sich das Irish Revival langsam bemerkbar machte, beschloss Mrs. Carney, aus dem Namen ihrer Tochter Nutzen zu ziehen, und sie brachte einen Irischlehrer ins Haus. Kathleen und ihre Schwester schickten irische Postkarten an ihre Freundinnen und diese Freundinnen schickten andere irische Postkarten zurück. An besonderen Sonntagen, wenn Mr. Carney mit seiner Familie in die Pro-Cathedral ging, fand sich nach der Kirche eine kleine Ansammlung von Leuten an der Ecke der Cathedral Street zusammen. Es waren alles Freunde der Carneys, Musikliebhaber oder nationalistische Freunde. Und wenn sie das letzte bisschen Klatsch ausgespielt hatten, dann schüttelten sie sich alle auf einmal die Hand, lachten über das Kreuzen so vieler Hände und verabschiedeten sich voneinander auf Irisch. Bald war der Name von Miss Kathleen Carney in vieler Munde. Die Leute sagten, sie sei sehr musikalisch und ein sehr nettes Mädchen und außerdem jemand, der an die Sprachbewegung glaube. Mrs. Carney war sehr zufrieden darüber. Sie war deshalb nicht überrascht, als eines Tages Mr. Houlihan zu ihr kam und vorschlug, dass ihre Tochter die Begleiterin bei einer Reihe von 4 großen Konzerten sein solle, die seine Gesellschaft in den Attend Concert Rooms geben würde. Sie führte ihn in den Salon, bat ihn Platz zu nehmen und holte die Karaffe und die silberne Keksdose heraus. Sie stürzte sich mit Leib und Seele in die Einzelheiten des Unternehmens, riet zu und ab. Und schließlich wurde ein Vertrag aufgesetzt, nachdem Kathleen 8 Guineen für ihre Dienste als Begleiterin bei den 4 großen Konzerten erhalten sollte. Da Mr. Houlihan, ein Neuling in so delikaten Angelegenheiten wie der Formulierung von Plakattexten und der Anordnung der Programmnummern war, half ihm Mrs. Carney. Sie besaß Takt. Sie wusste, welche Künstler groß und welche klein gedruckt werden mussten. Sie wusste, dass der erste Tenor nicht nach Mr. Meads komischer Nummer kommen wollte. Um das Publikum ständig bei Laune zu halten, mischte sie die unsicheren Stücke unter die alten Lieblingsmelodien. Mr. Houlihan kam jeden Tag, um sich ihren Rat in irgendeiner Sache zu holen. Sie war immer freundlich und beriet ihn, geradezu vertraut. Sie schob ihm die Karaffe hin und sagte: »Bedienen Sie sich doch, Mr. Houlihan.« Und während er sich bediente, sagte sie: »Keine Angst, nur keine Angst davor.« Alles verlief reibungslos. Mrs. Carney kaufte eine bezaubernde rosarote Charmeuse bei Brown Thomas's, um sie in das Vorderteil von Kathleens Kleid einzusetzen. Sie kostete ein hübsches Stück Geld, aber es gibt Gelegenheiten, wo gewisse Ausgaben gerechtfertigt sind. Sie übernahm ein Dutzend Karten zu 2 Schilling für das Schlusskonzert und schickte sie an die Freunde, bei denen kein Verlass war, dass sie sonst kämen. Sie vergaß nichts. Und dank ihr wurde alles, was zu tun war, getan. Die Konzerte sollten Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag stattfinden. Als Mrs. Carney am Mittwochabend mit ihrer Tochter in die Attend Concert Rooms kam, gefiel ihr die Sache gar nicht. Ein paar junge Männer, die helle blaue Abzeichen auf ihren Röcken trugen, standen müßig im Vestibül herum. Keiner von ihnen trug einen Abendanzug. Sie ging mit ihrer Tochter vorbei und ein schneller Blick durch die offenen Türen des Saales zeigte ihr den Grund für die Untätigkeit der Saaldiener. Zunächst fragte sie sich, ob sie sich in der Zeit geirrt habe. Nein, es war 8:20. In der Garderobe hinter der Bühne wurde sie dem Sekretär der Gesellschaft Mr. Fitzpatrick vorgestellt. Sie lächelte und schüttelte ihm die Hand. Er war ein kleiner Mann mit einem ausdruckslosen weißen Gesicht. Sie bemerkte, dass er seinen weichen braunen Hut nachlässig schräg auf dem Kopf trug und dass er einen breiten Akzent hatte. Er hielt ein Programm in der Hand und kaute, während er sich mit ihr unterhielt, das eine Ende davon zu einem feuchten Brei. Er schien Enttäuschungen leicht wegzustecken. Mr. Houlihan kam alle paar Minuten mit Nachrichten von der Kasse in die Garderobe. Die Künstler unterhielten sich nervös miteinander, schauten von Zeit zu Zeit in den Spiegel und rollten ihre Noten zusammen und wieder auseinander. Als es fast 8:30 war, gaben die wenigen Leute im Saal zu erkennen, dass sie unterhalten sein wollten. Mr. Fitzpatrick kam herein, lächelte ausdruckslos ins Zimmer und sagte:
»Na denn, meine Damen und Herren, ich nehme an, am besten eröffnen wir den Ball.«
Mrs. Carney belohnte diese sehr breite letzte Silbe mit einem schnellen, verächtlichen Blick und sagte dann aufmunternd zu ihrer Tochter: »Bist du bereit, Liebes?« Als sie eine Gelegenheit fand, rief sie Mr. Houlihan beiseite und fragte ihn, was das zu bedeuten habe.
Mr. Houlihan wusste nicht, was es zu bedeuten habe. Er sagte, das Komitee habe einen Fehler gemacht, als es 4 Konzerte organisierte. 4 seien zu viel.
»Und die Künstler«, sagte Mrs. Carney, »natürlich geben sie ihr Bestes, aber eigentlich taugen sie nichts.«
Mr. Houlihan gab zu, dass die Künstler nichts taugten, aber das Komitee, so sagte er, habe beschlossen, die 3 ersten Konzerte laufen zu lassen, wie es ginge, und alle Talente für Samstagabend zu reservieren.
Mrs. Carney sagte nichts. Aber als auf der Bühne eine mittelmäßige Nummer der anderen folgte und die wenigen Leute im Saal immer weniger wurden, begann sie es zu bedauern, dass sie Ausgaben für so ein Konzert gemacht hatte. Da war etwas, das ihr überhaupt nicht gefallen wollte. Und Mr. Fitzpatricks ausdrucksloses Lächeln reizte sie aufs Äußerste. Doch sagte sie nichts und wartete ab, wie es ausgehen würde. Das Konzert hatte 9:45 ein Ende und alle gingen schnell nach Hause. Das Konzert am Donnerstag war besser besucht, aber Mrs. Carney sah sofort, dass man das Haus mit Freikarten gefüllt hatte. Das Publikum benahm sich so ungehörig, als ob das Konzert eine zwanglose Probe sei. Mr. Fitzpatrick schien guter Laune. Er hatte keine Ahnung, dass Mrs. Carney sein Benehmen grollend beobachtete. Er stand am Rand des Wandschirms, streckte von Zeit zu Zeit seinen Kopf hinaus und lachte 2 Freunden in der Ecke des Balkons zu. Im Verlauf des Abends erfuhr Mrs. Carney, dass das Freitagskonzert ausfallen würde und dass das Komitee Himmel und Hölle in Bewegung setzen würde, um am Samstag ein gestecktvolles Haus zu bekommen. Als sie das hörte, suchte sie Mr. Houlihan auf. Sie fing ihn ab, als er eilig mit einem Glas Limonade für eine junge Dame hinaushumpelte und fragte ihn, ob es zutreffe.
»Ja, es treffe zu.«
»Aber natürlich ändert das nichts am Vertrag«, sagte sie. Der Vertrag lautete auf 4 Konzerte. Mr. Houlihan schien es eilig zu haben. Er riet ihr, mit Mr. Fitzpatrick zu sprechen. Mrs. Carney wurde jetzt langsam nervös. Sie rief Mr. Fitzpatrick von seinem Wandschirm weg und sagte ihm, dass ihre Tochter für 4 Konzerte unterschrieben habe und dass sie natürlich nach den Bedingungen des Vertrages die ursprünglich vereinbarte Summe erhalten sollte. Egal, ob die Gesellschaft 4 Konzerte gebe oder nicht. Mr. Fitzpatrick, der das Problem nicht sehr rasch erfasste, schien nicht in der Lage zu sein, die Schwierigkeit zu beseitigen und sagte, er werde die Sache vor das Komitee bringen. Mrs. Carneys Ärger zuckte auf ihrer Wange und sie musste sich mit Gewalt zusammennehmen, um nicht zu fragen, »Und wer bitte ist das Komitee?« Aber sie wusste, dass es nicht damenhaft wäre, so etwas zu tun, also schwieg sie. Am Freitagmorgen wurden kleine Jungen mit Bündeln von Handzetteln in die Hauptstraßen Dublins ausgeschickt. Extraanzeigen erschienen in allen Abendzeitungen, um das musikliebende Publikum an den Genuss zu erinnern, der ihm am folgenden Abend bevorstand.
Mrs. Carney war etwas beruhigt, aber sie hielt es für richtig, ihrem Mann einen Teil ihres Verdachtes zu berichten. Er hörte aufmerksam zu und sagte, es sei vielleicht besser, wenn er am Samstagabend mit ihr käme. Sie stimmte zu. Sie respektierte ihren Mann, so wie sie das Hauptpostamt respektierte. Als etwas Großes, Sicheres, Festes. Und obwohl sie seine begrenzten Fähigkeiten kannte, wusste sie doch seinen abstrakten Wert als Mann zu schätzen. Sie war froh, dass er vorgeschlagen hatte, mitzukommen. Sie überdachte ihre Pläne. Der Abend des großen Konzertes kam. Mrs. Carney traf mit Mann und Tochter eine Dreiviertelstunde vor Konzertbeginn in den Eton Concert Rooms ein. Ein unglücklicher Zufall wollte es, dass es ein regnerischer Abend war. Mrs. Carney vertraute Kleidung und Noten ihrer Tochter ihrem Mann an und ging auf der Suche nach Mr. Houlihan und Mr. Fitzpatrick durchs ganze Haus. Sie konnte keinen von ihnen finden. Sie fragte die Saaldiener, ob jemand vom Komitee in der Halle sei. Und mit großen Umständen brachte ein Saaldiener eine kleine Frau namens Miss Byrne heraus, der Mrs. Carney erklärte, dass sie einen der Sekretäre zu sehen wünsche. Miss Byrne erwartete sie jeden Augenblick und fragte, ob sie etwas tun könne. Mrs. Carney schaute forschend in das ältliche Gesicht, das zu einem Ausdruck von Zutrauen und Begeisterung verzogen war, und antwortete, »Nein, danke.« Die kleine Frau hoffte, dass sie ein volles Haus bekommen würden. Sie schaute in den Regen hinaus, bis die Melancholie der nassen Straße all das Zutrauen und die Begeisterung aus ihren verzerrten Gesichtszügen getilgt hatte. Dann seufzte sie ein wenig und sagte, »Ach ja, wir haben unser Bestes gegeben, weiß der Himmel.« Mrs. Carney musste in die Garderobe zurück. Die Künstler trafen ein. Der Bass und der zweite Tenor waren schon da. Der Bass, Mr. Duggan, war ein schlanker, junger Mann mit einem spärlichen, schwarzen Schnurrbart. Er war der Sohn eines Portiers in einem Büro in der Stadt und hatte als Junge langgezogene Basstöne im hallenden Flur gesungen. Aus diesen bescheidenen Verhältnissen hatte er sich emporgearbeitet, bis er ein erstklassiger Künstler geworden war. Er war in der großen Oper aufgetreten. Eines Abends, als ein Opernsänger erkrankt war, hatte er die Partie des Königs in der Oper Maritana im Queen Theatre übernommen. Er sang seine Musik mit großem Gefühl und Stimmvolumen und erhielt herzlichen Beifall von der Galerie. Aber unglücklicherweise verdarb er den guten Eindruck dadurch, dass er sich ein- oder zweimal aus Gedankenlosigkeit die Nase in seine behandschuhte Hand abwischte. Er war bescheiden und sprach wenig. Er sagte so sanft »Use«, dass es niemand bemerkte, und um seiner Stimme willen trank er nie etwas Stärkeres als Milch. Mr. Bell, der zweite Tenor, war ein blonder kleiner Mann, der sich jedes Jahr um Preise bei Fishkill bemühte. Bei seinem vierten Versuch war ihm eine Bronzemedaille zuerkannt worden. Er war außerordentlich nervös und außerordentlich eifersüchtig auf andere Tenöre, und er überdeckte seine nervöse Eifersucht durch überschwängliche Freundlichkeit. Es entsprach seiner Gemütsart, die Leute wissen zu lassen, was für eine Qual ein Konzert für ihn war. So ging er, als er Mr. Duggan sah, zu ihm hinüber und fragte, »Sind Sie auch mit dabei?«
»Ja«, sagte Mr. Duggan.
Mr. Bell lachte den Leidensgefährten an, streckte ihm die Hand entgegen und sagte, »Schlagen Sie ein!« Mrs. Carney ging an diesen beiden jungen Männern vorbei und zum Rand des Wandschirms, um einen Blick ins Publikum zu werfen. Die Sitze füllten sich rasch und ein wohltuender Lärm summte durchs Auditorium. Sie kam zurück und sprach unter vier Augen mit ihrem Mann. Ihr Gespräch ging offenkundig um Kathleen, weil sie beide oft nach ihr blickten, wie sie da im Gespräch mit einer ihrer nationalistischen Freundinnen, Miss Healy, der Altistin, stand. Eine unbekannte einzelne Frau mit blassem Gesicht schritt durch das Zimmer. Die Frauen folgten mit interessierten Blicken dem verblichenen blauen Kostüm, das auf einem mageren Körper spannte. Jemand sagte, dass sie Madame Glynn, die Sopranistin, sei. »Ich frage mich, wo Sie die bloß ausgegraben haben«, sagte Kathleen zu Miss Healy. Ich bin sicher, dass ich noch nie von ihr gehört habe. Miss Healy musste lächeln. In diesem Augenblick humpelte Mr. Houlihan in die Garderobe und die beiden Damen fragten ihn, wer die Unbekannte sei. Mr. Houlihan sagte, sie sei Madame Glynn aus London. Madame Glynn nahm ihre Position in einer Ecke des Raumes ein, hielt ein Notenblatt steif vor sich und wechselte von Zeit zu Zeit die Richtung ihres schreckhaften Blicks. Der Schatten nahm ihr verblichenes Kleid in seine Obhut, fiel aber rachsüchtig in die kleine Kuhle hinter ihrem Schlüsselbein. Der Lärm aus dem Saal wurde deutlicher. Der erste Tenor und der Bariton kamen gemeinsam an. Sie waren beide gut gekleidet, beleibt und selbstgefällig und sie brachten einen Hauch von Wohlstand in die Runde. Mrs. Carney brachte ihre Tochter zu ihnen und unterhielt sich liebenswürdig mit ihnen. Sie wollte auf gutem Fuß mit ihnen stehen. Aber während sie sich bemühte, höflich zu sein, folgten ihre Augen Mr. Houlihan auf seinen humpelnden und ausweichenden Bahnen. Sobald sie konnte, entschuldigte sie sich und ging hinter ihm hinaus. »Mr. Houlihan, ich möchte einen Augenblick mit Ihnen sprechen«, sagte sie. Sie gingen zu einem abgelegenen Teil des Ganges. Mrs. Carney fragte ihn, wann ihre Tochter bezahlt würde. Mr. Houlihan sagte, dass Mr. Fitzpatrick dafür zuständig sei. Mrs. Carney sagte, dass sie von Mr. Fitzpatrick nichts wisse. Ihre Tochter habe einen Vertrag über 8 Guineen abgeschlossen und man werde sie bezahlen müssen. Mr. Houlihan sagte, das sei nicht seine Sache. »Warum ist das nicht Ihre Sache?«, fragte Mrs. Carney. »Haben Sie ihr nicht selbst den Vertrag gebracht? Außerdem, wenn es nicht Ihre Sache ist, so ist es meine Sache und ich habe fest vor, mich darum zu kümmern.« »Da sprechen Sie besser mit Mr. Fitzpatrick«, sagte Mr. Houlihan abweisend. »Ich weiß nichts von Mr. Fitzpatrick«, wiederholte Mrs. Carney. »Ich habe meinen Vertrag und ich werde dafür sorgen, dass er eingehalten wird.« Als sie in die Garderobe zurückkamen, waren ihre Wangen leicht gerötet. Es ging lebhaft her im Zimmer. 2 Männer im Straßenanzug hatten den Kamin in Beschlag genommen und unterhielten sich vertraut mit Miss Healy und dem Bariton. Es war der Mann vom Freeman und Mr. O'Madden Burke. Der Mann vom Freeman war hereingekommen, um zu sagen, dass er nicht auf das Konzert warten könne, da er über den Vortrag eines amerikanischen Priesters im Mansion House zu berichten habe. Er sagte, man solle den Bericht im Büro des Freeman für ihn hinterlassen und er würde sich darum kümmern, dass er erschiene. Er war ein grauhaariger Mann mit einer gewinnenden Stimme und bedachtsamen Manieren. Er hielt eine ausgegangene Zigarre in der Hand und war vom Aroma des Zigarrenrauchs umgeben. Er hatte nicht beabsichtigt, auch nur einen Augenblick zu bleiben, da ihn Konzert und Künstler erheblich langweilten. Aber er blieb an den Kaminsims gelehnt. Miss Healy stand plaudernd und lachend vor ihm. Er war alt genug, um einen Grund für ihre Freundlichkeit zu erraten, aber jung genug im Herzen, um den Augenblick zu nutzen. Die Wärme, der Duft und die Farbe ihres Körpers berückten seine Sinne. Er war sich auf wohltuende Weise bewusst, dass der Busen, der sich da unter ihm langsam hob und senkte, sich in diesem Augenblick für ihn hob und senkte, dass das Lachen und der Duft und die mutwilligen Blicke ihm galten. Als er nicht länger bleiben konnte, verabschiedete er sich bedauernd von ihr. »O'Madden Burke wird die Notiz schreiben«, sagte er zu Mr. Houlihan, »und ich sorge dafür, dass sie erscheint.« »Vielen Dank, Mr. Hendrick«, sagte Mr. Houlihan. »Ich weiß, dass Sie dafür sorgen, dass sie erscheint. Aber wollen Sie nicht noch etwas trinken, bevor Sie gehen?«
»Nichts dagegen«, sagte Mr. Hendrick.
Die beiden Männer gingen ein paar verschlungene Gänge entlang und ein finsteres Treppenhaus hinauf und kamen in einen abgelegenen Raum, wo einer der Saaldiener Flaschen für ein paar Herren entkorkte. Einer dieser Herren war Mr. O'Madden Burke, der den Raum aus Instinkt gefunden hatte. Er war ein zuvorkommender, älterer Herr, der seinen beeindruckenden Körper im Ruhezustand auf einen großen seidenen Regenschirm stützte. Sein hochtrabender westlicher Name war der moralische Regenschirm, auf dem er das delikate Problem seiner Finanzen ausbalancierte. Er war allgemein respektiert. Während Mr. Houlihan den Mann vom Freeman bewirtete, sprach Mrs. Carney so angeregt mit ihrem Mann, dass er sie bitten musste, ihre Stimme zu senken. Das Gespräch der anderen in der Garderobe hatte etwas Gezwungenes angenommen. Mr. Bell, die erste Nummer, stand mit seinen Noten bereit, aber die Begleiterin gab kein Zeichen. Offensichtlich stimmte etwas nicht. Mr. Carney sah gerade vor sich hin und strich seinen Bart, während Mrs. Carney mit unterdrücktem Nachdruck in Kathleens Ohr sprach. Vom Saal kamen aufmunternde Laute, Händeklatschen und Füßestampfen. Der erste Tenor und der Bariton und Miss Healy standen ruhig wartend beisammen. Aber Mr. Bells Nerven waren in großer Aufregung, weil er fürchtete, das Publikum könne glauben, er sei zu spät gekommen. Mr. Houlihan und Mr. O'Madden Burke kamen in den Raum. Mr. Houlihan bemerkte sofort das Tuscheln. Er ging zu Mrs. Carney hinüber und sprach ernst mit ihr. Während sie miteinander sprachen, wuchs der Lärm im Saal. Mr. Houlihan wurde sehr rot und aufgeregt. Er sprach wortreich. Aber Mrs. Carney sagte immer wieder knapp, »Sie geht nicht hinaus. Sie muss ihre 8 Guineen bekommen.« Mr. Houlihan deutete verzweifelt auf den Saal, wo das Publikum klatschte und stampfte. Er bat Mr. Carney und Kathleen. Aber Mr. Carney strich sich weiterhin den Bart und Kathleen sah vor sich hin und drehte den Absatz ihres neuen Schuhs. Es war nicht ihre Schuld. Mrs. Carney wiederholte, sie geht nicht auf die Bühne ohne ihr Geld. Nach einem schnellen Wortgefecht humpelte Mr. Houlihan eilig hinaus. Der Raum schwieg. Als die Stille etwas Peinliches angenommen hatte, sagte Miss Healy zu dem Bariton, »Haben Sie Mrs. Pat Campbell diese Woche gesehen?« Der Bariton hatte sie nicht gesehen, hatte aber gehört, es gehe ihr sehr gut. Weiter führte das Gespräch nicht. Der erste Tenor beugte den Kopf nach vorne und begann, die Glieder der Goldkette zu zählen, die sich quer über seinen Leib erstreckte. Dabei lächelte er und summte beliebige Töne, um die Wirkung auf die Stirnhöhlen zu beobachten. Von Zeit zu Zeit blickte jeder nach Mrs. Carney. Der Lärm im Auditorium hatte sich zum Tumult gesteigert, als Mr. Fitzpatrick ins Zimmer platzte, gefolgt von Mr. Houlihan, der schnaufte. Das Klatschen und Stampfen im Saal wurde von Pfiffen unterbrochen. Mr. Fitzpatrick hielt ein paar Geldscheine in der Hand. Er zählte Mrs. Carney 4 auf die Hand und sagte, sie werde die andere Hälfte in der Pause bekommen. Mrs. Carney sagte, da fehlen 4 Schilling. Aber Kathleen schürzte ihren Rock. Also los, sagte sie zu Mr. Bell, der als erster drankam und wie Espenlaub zitterte. Der Sänger und die Begleiterin gingen gemeinsam hinaus. Der Lärm im Saal erstarb. Ein paar Sekunden lang herrschte Stille und dann hörte man das Klavier.
Sie hörten den 6. Teil des Erzählzyklus Dubliner von James Joyce, erschienen 2012 als Hörbuch im Sinus Verlag. Die Erzählung Eine Mutter werden wir in der nächsten Woche fortsetzen.